In den vergangenen 25 Jahren erlebten ETFs in Deutschland einen regelrechten Boom. Und ja, auch wir von Finanztipp finden ETFs ziemlich dufte. Trotzdem gibt's ein paar Mythen, die sich hartnäckig halten. Performen aktive Fonds wirklich besser als passive ETFs? Sind ETFs immer sicher? Und ist mit ausschüttenden ETFs mehr Rendite zu holen als mit wieder anlegenden? Ja, hört rein, wenn ihr wissen wollt, was dran ist an Mythen rund um Börse und ETFs.
Auf Geldreise, der Female Finance Podcast von Finanztipp mit Anja.
Hallo, liebe Geldreisende. Schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid zu einem, ja, wie ich finde, sehr, sehr spannenden Thema. Heute nehmen wir nämlich 10 Mythen über die Börse und ETFs auseinander und verraten euch, was da wirklich hintersteckt. Und das mache ich nicht allein. Nein, dafür habe ich mir unsere Geldanlage-Expertin von Finanztipp mit vors Mikro geholt, Nadine Graf. Hi Nadine, schön, dass du heute wieder bei der Geldreise dabei bist.
Hi Anja, ja danke, freut mich, dass ich hier sein darf.
Nadine, sag mal, wusstest du eigentlich, dass vor etwa 25 Jahren die ersten ETFs an der deutschen Börse gelistet wurden? Ja, ich würde sagen, damals wahrscheinlich eher noch unspektakulär. Und mittlerweile ist Exchange Traded Fund ja ein feststehender Begriff, wenn es um Geldanlage und Vermögensaufbau geht. Also der große und bunte Aktienblumenstrauß, der in keinem Depot fehlen sollte. Sie sind kostengünstig, transparent, sind flexibel handelbar und ihr könnt weltweit investieren. Und falls ihr dazu nochmal unsere Folgen rund um ETFs hören wollt, ich verlinke die euch mal in den Shownotes. Ja, also wir von Finanztipp, wir stehen hinter ETFs für die langfristige Geldanlage. Aber sind Sie und ja generell Aktien tatsächlich eine Allzweckwaffe? Nadine, lass uns das mal genauer untersuchen, indem wir die gängigsten Aussagen unter die Lupe nehmen. Und ich würde sagen, wir starten mit Aktien sind nur was für Reiche. Müssen wir wirklich tausende Euro auf dem Konto haben, um in Aktien zu investieren?
Nein, überhaupt nicht. Ich würde sogar umgekehrt sagen, auf Aktien zu verzichten, das muss man sich erstmal leisten können. Denn gewinnbringend und einfacher kannst du dein Geld kaum für dich arbeiten lassen. Aktien sind der Renditebringer bei deiner Geldanlage, zumindest wenn du es dir einfach machen möchtest und eben den Empfehlungen von Finanztipp folgst. Dann hast du nämlich einen Sicherheitsbaustein, das ist Tagesgeld, Festgeld oder ähnliches, und daneben einen möglichst großen Renditebaustein, der hauptsächlich aus einem weltweiten Aktien-ETF besteht. Und hier kannst du in der Zukunft mit etwa 6% Rendite pro Jahr rechnen, zumindest im Durchschnitt.
Ja, genau. Und sind wir mal ehrlich, also den Renditebooster, den brauchen wir ja auch im Depot, zumindest wenn wir uns in ferner Zukunft größere finanzielle Wünsche erfüllen, fürs Alter vorsorgen oder auch einfach nur unser Geld vermehren wollen.
Genau. Und in einen Aktien-ETF zu investieren, musst du auch nicht viel Geld haben. Es reicht, wenn du mit ganz kleinen Beträgen beginnst. Viel wichtiger ist aber, dass du deinem Geld möglichst lange Zeit gibst, für dich zu arbeiten, mindestens 15 Jahre. Vielleicht möchtest du zum Reinkommen mit kleinen Beträgen anfangen und dich dann steigern, wenn du mehr zur Verfügung hast oder dir der Sache ein bisschen sicherer bist. Aber das Zauberwort lautet da natürlich Sparplan. Den richtest du in deinem Depot ein und dann werden automatisch zum Beispiel jeden Monat 300 Euro in deinen Aktien-ETF angelegt. Du kannst aber auch erstmal mit 50 Euro zum Beispiel anfangen und den Sparplan auch nur alle 3 Monate ausführen lassen, ganz so wie du willst. Bei den meisten Depots, die wir empfehlen, bist du dann auch ganz flexibel und kannst die Sparpläne immer wieder anpassen.
Lass uns mal zum Mythos Nummer 2 kommen. ETFs sind immer sicher. Stimmt's oder stimmt's nicht?
Definiere sicher.
Na, Verlustrisiko gleich null.
Also das Geld, das du in den ETF investierst, ist gesetzlich durch mehrere verschiedene Sicherheitsmaßnahmen geschützt. So viel schon mal. Es gibt da zum Beispiel strenge Regeln für Banken bzw. für Broker, die die Verwahrung von den ETF-Anteilen betreffen, damit da also schon mal nichts abhanden kommt oder veruntreut wird. Genauso für die Investmentfonds, die den ETF anbieten. Da geht es also nichts verloren oder plötzlich wird irgendwas wertlos. Aber neben dieser Seite gibt es eben auch noch die Aktien, die in deinem ETF stecken. Und da entscheiden die Unternehmen, in die du investierst, ob dein ETF gut läuft oder eben nicht. Also der Kurs steigt oder fällt. Und die Kurse an der Börse, die schwanken immer. Das ist ganz normal. Das ist auch gar nicht beunruhigend. Du solltest nur darauf achten, dass du eben möglichst lange investierst, mindestens 15 Jahre, das habt ihr bestimmt schon mal gehört alle, dann kannst du das eben aussitzen, diese Schwanken der Kurse. Und auch wenn die Kurse dann mal plötzlich stärker zurückgehen als gewöhnlich, dann musst du nicht zu so einem ungünstigen Zeitpunkt verkaufen.
Also ich habe schon das Gefühl, dass wir heute in die Richtung gehen. Wir wiederholen auf jeden Fall nochmal die wichtigsten Regeln rund um ETFs mit unseren Mythen, mit unserem Mythos-Check. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Was hältst du von mit einem ETF? Hast du zwangsweise auch schlechte Aktien im Depot?
Was ist denn eine schlechte Aktie? Also das ist ja auch wieder eine Definitionssache. Indizes werden ja regelmäßig aktualisiert. Und läuft es da bei anderen Unternehmen besser als bei denen, die im Index sind, werden die ersetzt. Bei dem bekannten MSCI World zum Beispiel passiert dieser Abgleich mit so aktuellen Marktdaten alle 3 Monate, also sehr regelmäßig. Dann gibt es aber auch noch so bei Fusionen oder Übernahmen oder anderen außergewöhnlichen Ereignissen, dass außerhalb dieser fixen Termine Veränderungen im Index vorgenommen werden. Und die werden dann auch immer von den ETFs jeweils so übernommen.
Genau, das bedeutet also nichts weiter, als dass es schon öfter mal kam, dass ein paar Unternehmen rausgeflogen sind aus eurem MSCI World zum Beispiel, wenn ihr ein ETF auf dem MSCI World habt und andere dafür reingekommen sind. Ihr habt es gar nicht gemerkt, aber es passiert eben regelmäßig. So, lass uns mal zu dem kommen. ETFs fördern Blasen und erhöhen das Crash-Risiko. Das habe ich tatsächlich schon ziemlich oft gelesen. Was ist da dran?
Nicht viel, ehrlich gesagt. Eine Blase, das ist ja eine Überbewertung einer Aktie oder ähnlichem. Und ETFs bewerten ja gar nichts selbst. Sie investieren passiv, also die Nachfrage, die eh schon besteht, verstärken sie. Aber so sorgen sie eben nicht im Alleingang für eine Blase. Dafür braucht es eben ganz viele Investoren mit super hohen Erwartungen, die dann vorangehen und so einen Hype auslösen, dem dann wiederum viele folgen. Also so eine Wellenbewegung sozusagen. Das lösen eben ETF-Anleger nicht aus. Außerdem sind ETF-Anleger tendenziell eher langfristig dabei, also anders als zum Beispiel Daytrader oder Hedgefonds, die sehr kurzfristig handeln. Und anders als aktive Fonds schichten ETFs nicht so häufig um, also folgen weniger eben so einem Herdentrieb, diesen Wellenbewegungen, bei denen dann eben viele Anlegende dasselbe kaufen oder verkaufen.
Ich habe natürlich noch ein paar Mythen und einer lautet, ja, ETFs sind gar nicht mal so günstig, vor allem nicht günstiger als Einzelaktien. Lässt sich das so einfach sagen?
Auch nicht wirklich. Also natürlich bei Einzelaktien, wenn ich die kaufe, habe ich da keine laufenden Kosten. Also die TER, die wir bei ETFs haben, die haben wir bei Einzelaktien nicht. Aber diese laufenden Kosten sind bei ETFs meist so bei 0,1 bis 0,5% pro Jahr. Bei aktiven Fonds hingegen dann gerne mal so bei um die 2%. Der große Vorteil bei ETFs ist aber, dass sie eine eingebaute Streuung haben. Wenn man jetzt Einzelaktien kaufen würde, müsste man das ganz aufwendig selber machen. Also kauf mal 1400 verschiedene Unternehmensaktien, die im MSCI World sind. Da kommt dann auch jede Menge Ordergebühren hinzu, nochmal Kosten. Wenn man was anpassen will, also passt sich ja eben nicht, wie wir eben gehört haben, beim MSCI World selber an. Und dann hättest du wieder diese Ordergebühren und wieder Kosten dafür. Also die TER zu zahlen, diese laufenden Kosten, das ist schon ein ziemlich fairer Deal.
Ja, das stimmt. Vor allem, man darf den Zeitfaktor nicht vergessen. Das bringt ja keine Zeitersparnis, wenn man sich 1400 Einzeltitel ins Depot holt. Also, wir haben Halbzeit. Wie sieht's mit dem aus? Aktiv gemanagte Fonds performen besser als passive ETFs. Das ist tatsächlich eine Aussage, mit der ich konfrontiert wurde, als ich mich für die Geldreise in einer Bank habe beraten lassen.
ETFs, passive ETFs, bilden ja quasi nur den Markt ab. Das heißt, sie performen nie schlechter als der Markt, aber eben auch nie besser. Aktive Fonds werben ja immer damit, dass sie ja auch überperformen könnten, also über diesem Durchschnitt von passiven ETFs liegen können. Aber langfristig können sie eben auch schlechter performen als der Markt. Das bestätigen zumindest ganz viele verschiedene Studien. Und außerdem dieses Outperformen, also diese Überperformance von aktiven Fonds, ist meist und immer nur ganz kurz, also sehr kurzfristig. Alles andere ist auch eher unwahrscheinlich. Aber aktive Fonds haben langfristig deutlich höhere Kosten als ETFs. Dann muss man für aktive Fonds, also die müssten ein paar Prozentpunkte besser performen eigentlich als die günstigeren ETFs, um eben diesen Kostenunterschied wieder wettzumachen. Und das wiederum ist dann auch eher unrealistisch. Also fährt man dann meistens mit den passiven Fonds doch besser.
Genau, also ihr hört schon, ja, grundsätzlich können aktiv gemanagte Fonds besser performen als passive ETFs. Die müssen aber auch erstmal sehr viel mehr Rendite einspielen, weil die sind nämlich deutlich teurer, damit sie auf den gleichen, ja, ich sag jetzt mal Renditestand in Anführungszeichen kommen wie die ETFs. Wie sieht's mit der folgenden Aussage aus? Mit ausschüttenden ETFs ist mehr Gewinn drin als mit einem thesaurierenden. Also ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass die Frage häufiger kommt für diejenigen, die gerade erst mit den Investieren loslegen.
Ja, aber eigentlich ist es genau andersrum. Bei ausschüttenden ETFs bekomme ich die Dividenden und Co. ausgezahlt. Ich müsste sie dann wieder anlegen, damit sie für mich weiterarbeiten, also Zinseszinsen erwirtschaften können. Aber das macht ja eben nur der thesaurierende ETF. Besonders auf lange Sicht sind also die Renditen bei thesaurierenden ETFs etwas besser, als weil mehr Kapital halt eben drin bleibt im ETF. Aber einen ausschüttenden ETF, für den spricht eigentlich nur, dass manche Menschen es eben super finden, wenn sie regelmäßig dann diese Dividenden kassieren und ausgezahlt bekommen. Damit kann man dann zum Beispiel den Sparerpauschbetrag ausnutzen, also so steuerliche Vorteile nutzen. Aber eigentlich für die Rendite würden wir immer und gerade fürs langfristige Investieren so einen thesaurierenden ETF empfehlen.
Ich muss ja auch gestehen, ich bin Team thesaurierender ETFs. Wie ist das bei dir, Nadine?
Ich auch, auf jeden Fall. Ich habe gar keine Lust mehr, den Aufwand zu machen, da irgendwie selber wieder was zu.
Das ist nämlich auch so ein Punkt, genau. Es ist tatsächlich auch ein bisschen bequemer, muss man einfach so sagen.
Die faule Variante, ja.
Genau.
Das nehmen wir doch zu.
Noch ein Klassiker. Hin und her macht Tasche leer. Was ist damit gemeint?
Damit ist gemeint, die Kosten, die ich habe, wenn ich ständig kaufe oder verkaufe. Das ist zur Abwechslung mal eine Aussage, der ich sehr zustimmen würde. Aber wir hatten das ja eben schon. Also mindestens 15 Jahre sollte man bei einem Aktien-ETF sowieso dabei bleiben, also eben nicht verkaufen. Und das schließt ja eben das schnelle Hin und Her schon aus. Also wenn man quasi langfristig investiert, hat man da schon guten Bogen drum gemacht.
Und ich habe noch eine weitere Börsenweisheit, in Anführungszeichen, und zwar Market Timing bringt die beste Rendite. Anlagefehler oder genau das richtige Vorgehen?
Nee, bitte nicht zu Hause nachmachen. Weil den perfekten Kaufzeitpunkt, also zum allergünstigsten Preis zu kaufen und dann wieder den perfekten Verkaufszeitpunkt, also zum höchstmöglichen Preis zu verkaufen, das ist unmöglich, das so zu timen. Wer das trotzdem versucht, der kann sich ordentlich die Finger verbrennen. Aber so ein Market Timing ist auch eigentlich gar nicht nötig. Die beste Rendite macht nämlich die Person, die möglichst lange dabei bleibt. Da sind wir wieder bei den 15 Jahren plus. Und ja, da gibt es eine andere oder eine bessere Wahrheit. Time in the market, also die Zeit am Markt, beats timing the market, also schlägt das Abpassen des perfekten Zeitpunkts. Und die Regel, die könnt ihr euch gerne golden einrahmen.
Und ganz zum Schluss, und ich finde passend zum Veröffentlichungsmonat, was hältst du von Sell in May and go away, but remember to come back in September? Lohnt sich's wirklich, im Mai zu verkaufen und dann im September wieder an den Börsen fleißig zu shoppen?
Gar nicht. Genau das wäre ja eben eine Form von Market Timing. Also eine Weisheit, die wir guten Gewissens einfach ignorieren können.
Sehr gut. Ja, ihr Lieben, ich würde sagen, das war doch eine runde Folge mit vielen spannenden Einblicken. Danke dir dafür, Nadine.
Gerne.
Und ganz zum Schluss und vielleicht noch als kleines Goodie, will ich nochmal mit einem Vorurteil aufräumen, nämlich, legen Frauen wirklich schlechter an als Männer? Und dazu kann ich nur sagen, nein, das Gegenteil ist der Fall. Die ING und Trade Republic haben in der Vergangenheit die Depots ihrer KundInnen untersucht und konnten feststellen, dass Frauen sogar erfolgreicher investieren als Männer, nämlich mit Geduld, Disziplin und Strategie statt, ja, ich würde jetzt mal sagen, blindem Aktionismus. Also Frauen vermeiden unnötige Kosten durch sprunghafte Käufe oder Verkäufe, Stichwort hin und her macht Tasche leer. Sie lassen Market Timing außen vor und sie sind bedachter und weniger impulsiv in ihrem Vorgehen. Sie setzen auf ETFs, rennen kein Trends hinterher und bleiben einfach langfristig dabei. Also nichts von wegen die vorsichtige Frau, die sich nicht mit ihren Finanzen auskennt. Wenn ihr also noch nicht investiert seid, wird's höchste Zeit, dass ihr euch aufs Börsenparkett wagt. Traut euch und zeigt, was beim Investieren in euch steckt. Ja, und ich würde sagen, wir verabschieden uns, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao!